Lena und Lisa Marie sind echt geil. Bitte, die sehen aus wie Plastik, die sind Huren, die sind fett. Die eine hat keine Titten.
Also angefangen hat sie, glaube ich, im Januar dieses Jahres. Und ich habe erst die Seite kennengelernt, weil ja schon andere Schulen, da viel stand auf anderen Schulen. Dann irgendwann gab es auch unsere Schule, wurde eingerichtet, dass man da was schreiben kann. Und dann stand da erst ein Beitrag über jemand anderen. Und irgendwann kam auch eben dieser Beitrag über mich. Und dann habe ich das halt angefangen zu lesen. Dann erstmal nur keine Nachnamen, dann wurde halt immer weiter geschrieben. Das habe ich über Freundinnen erfahren. Die haben dann gesagt, guck mal auf der Seite, da steht jetzt sogar was über dich.
Lisa ist 15 Jahre alt und besucht die 10. Klasse der Main-Taunus-Schule in Hofheim. Das schlanke, blonde Mädchen hat negative Erfahrungen mit einer ganz speziellen Internetseite gemacht. iShare Gossip heißt sie und sorgt seit Anfang 2011 bundesweit für Aufsehen. Einziger Sinn und Zweck dieses Internetforums ist nämlich, Mitschüler zu mobben, und zwar völlig anonym. Die Seite hat ihren Softwarestandort nicht in Deutschland, der Betreiber ist unbekannt. Das Bundesfamilienministerium hat das Mobbingforum zwar auf den Index der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien gesetzt, gemobbt wird aber weiter. Über deutsche Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Web.de ist iShare Gossip zwar nicht länger zu finden, doch wer die Webadresse direkt eingibt, kann weiter mobben. Gesperrt ist die Seite nicht. Lisa ist ein typisches Beispiel von Cybermobbing. Nun ist Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen und Belästigen unter Schülern nicht neu. Was früher vereinzelt auf Schulhöfen, an Toilettenwänden oder in Vereinskabinen passierte, vollzieht sich neuerdings in der virtuellen Welt des Netzes. Cybermobbing ist Mobbing mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel wie Internet oder Handy. Es passiert meist in den sozialen Netzwerken wie SchülerVZ, MySpace, Facebook oder eben iShare Gossip.
Ich fand es ziemlich schockierend eigentlich, weil man kriegt es ja nicht so mit, was die anderen denken oder auch reden über einen, weil es ja meistens im Geheimen gemacht wird. Und dann aber viele Leute eben diese Seite nutzen, um das anonym zu machen, was sie sich wahrscheinlich in der Schule nie trauen würden, mir ins Gesicht zu sagen, dann da irgendwie hinzuschreiben und sich eben hinter dem anonymen Computer zu verstecken. Und ich fand es auf jeden Fall richtig schockierend, was da geschrieben wurde, wie sich dann manche Leute gegen einen auslassen und das so als ihre Chance nutzen, einmal die Meinung zu sagen.
Wenn es nur das Meinung sagen wäre, meist geht es viel quälender zu. Denn Cybermobber belästigen ihre Opfer rund um die Uhr, ohne ihnen dabei gegenüberzustehen. Durch die Anonymität im virtuellen Chat fällt die Hemmschwelle, sagen Medienpädagogen. Die Täter kennen keine Grenze, wie das Beispiel von Lisa zeigt. Die, die online mobben, kommen häufig aus dem näheren Umfeld, aus der Klasse, dem Jahrgang oder dem Sportverein. Sie quälen und verunglimpfen, schreiben Dinge wie:
Du bist die größte Hure, die ich kenne. Hoffentlich verreckst du. Dumme Fotze. Dich fickt keiner.
Der Ton auf diesen virtuellen Pinnwänden ist oft hart, brutal und primitiv. Jugendliche werden beschimpft und geoutet. Cybermobber schreiben Dinge, die sie persönlich so vielleicht nie gesagt hätten.
Online-Mobbing ist einfach deswegen so viel schlimmer, weil es öffentlich passiert. Ich habe überhaupt keinen Rückzugsraum mehr. Also ich kann nicht mal zu Hause die Tür zumachen, das nicht ans Telefon gehen, sondern ich gehe ins Internet und kriege dann mit, wie die anderen über mich weiterhetzen. Und es erreicht schlimmstenfalls eine Öffentlichkeit, die weltweit ist. Und im Fall von iShare Gossip war es so, dass manche Kinder dermaßen verunglimpft wurden, dass sie auch durch einen Wechsel in ein anderes Bundesland davon nicht flüchten könnten. Denn da lesen die neuen Mitschüler dann die gleichen Beleidigungen wieder und man ist gleich wieder in der gleichen Tretmühle drin.
Günther Steppich ist Medienpädagoge. Er arbeitet als Lehrer an einem Wiesbadener Gymnasium. Darüber hinaus ist er für das hessische Kultusministerium Beauftragter für Jugendmedienschutz. Das, was Lisa mit ihren 15 Jahren erlebt hat, ist für ihn ein ganz typisches Beispiel. Denn Cybermobbing gibt es besonders häufig in den Klassen 7 bis 10. Erkenntnisse, die das Ausmaß beschreiben, gibt es nur wenige, denn das Phänomen ist neu. Eine aktuelle Studie der Universität Hohenheim zeigt, dass jeder fünfte Jugendliche mittlerweile Opfer von Cybermobbing ist. In der Regel kennen sich Täter und Opfer aus der realen Welt, meist aus der Schule, bestätigt Medienpädagoge Günther Steppich. Es stellt sich die Frage, gibt es ein typisches Opferprofil oder kann jeder in die Fänge der Cybermobber geraten?
Mobbing kennen wir ja schon lange. Und heute ist es leider so geworden, dass Kinder, die in der Klasse real gemobbt werden, oft auch online weiter gemobbt werden, sodass sich so von dem klassischen Täter-Opfer-Profil her nicht sehr viel geändert hat. Auf der einen Seite, die Opfer sind natürlich oft Kinder, die irgendwie ein bisschen anders sind. Das kann äußerlich sein, das kann auch von der Ausstattung her sein. Also alle haben ganz tolles Telefon und einer hat so eine olle Telefonzelle und dann sind es oft Kinder, die nicht so das beste Selbstvertrauen haben und auf kleine Sticheleien schon relativ heftig reagieren, also direkt auch eine Angriffsfläche bieten und dann setzt sich das fort.
Bei der 15-jährigen Lisa war es wohl das gute Aussehen, die Art, wie sie sich kleidet und schminkt, die zum Anlass wurde. Denn zunächst wurde ja gepostet, Lisa sei hübsch. Dann erst kamen die Beschimpfungen.
Wer das geschrieben hat, weiß ich gar nicht. Also einmal habe ich es rausbekommen, das war jetzt nicht so ein schlimmer Beitrag, aber dann hat sich eben zu mir rumgesprochen, dass es ein Mädchen aus meiner Klasse geschrieben hat. Und ich fand es dann ziemlich schlimm, weil die mich im Unterricht immer noch nett anlächelt und nett mit mir redet, aber dann eben sowas ins Internet schreibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen so ist, bei vielen Einträgen, dass die eben von Leuten geschrieben sind, von denen man es am allerwenigsten denkt, weil die einfach in einer gewissen Weise vielleicht auch neidisch sind und sich dann halt die Chance da nutzen, um was ins Internet zu schreiben, anonym zu bleiben.
Die Mobber, das ist auch ganz klassisch, das sind ja oft selbst Kinder und Jugendliche, die ein weniger starkes Selbstvertrauen haben und das einfach brauchen, durch das Mobbing dann Anerkennung bei anderen zu bekommen und dadurch eigentlich ihr eigenes Ansehen zu erhöhen, indem sie jemand anders erniedrigen. Viele Schüler sagen als erstes, wenn man sie erwischt hat, ja, das war nur Spaß. Und dann muss man ihnen schon auch klar machen, dass es kein Spaß ist, wenn man Falschheiten, Lügen über andere öffentlich verbreitet, sodass das jeder lesen kann. Und das ist ja vielen gar nicht bewusst.
Misstrauen entsteht in jedem Fall. Die Mobber ausfindig zu machen, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Im Umfeld der Schule gelingt es meist nur durch die Unterstützung engagierter Lehrer. Medienpädagogen wie Günther Steppich raten bei Cybermobbing-Attacken, auf Konfliktlösung ohne Schuldzuweisung und Sanktionen zu setzen. So könnten sich Opfer und Mobber besser aus ihren Rollen lösen. Die Situation aufzuklären und aufzuarbeiten sei für die Opfer wie für die Mobber, aber auch die ganze Klassengemeinschaft wichtig. Bleibt der Mobber anonym und hören die Belästigungen nicht auf, sollten die Eltern mit ihren Kindern immer zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Nur so wird der Provider die Daten der Täter freigeben.
Sie hat ja nur geschrieben, ja, ich mag die drei auch nicht besonders, also mich und zwei Freundinnen. Und dann habe ich gefragt, warum magst du es denn nicht besonders, warum schreibst du das denn ins Internet und kannst es uns nicht ins Gesicht sagen? Und dann meinte sie nur, ja, ich weiß nicht, ihr schminkt euch immer so. Und also sie hatte ja keine wirklichen Gründe, anscheinend war das einfach nur Neid oder Langeweile, was weiß ich.
Interessant ist, dass überwiegend Gymnasiasten die Anonymität des Netzes für Mobbing-Attacken nutzen. Die Cybermobbing-Studie der Universität Hohenstein bestätigt dies. Täter seien häufig gut integrierte Jugendliche aus der Mitte der Klasse. Also anerkannte Schüler mit Freundeskreis. Bei Facebook oder SchülerVZ zu chatten gehört heute zum Alltag der Jugendlichen. Rund 70% der Jugendlichen loggen sich täglich oder mehrmals wöchentlich in ein soziales Netzwerk ein. Die meisten haben eigene Profile. Bei SchülerVZ sind aktuell 6 Millionen Jugendliche aktiv. Und genau hier liegt das Problem, weiß Jo Barger, Online-Experte vom Computermagazin CT. Die wenigsten Jugendlichen wissen nämlich, was mit ihren online gestellten Bildern und Daten alles passieren kann.
Wenn man sich bei Facebook oder in einem anderen sozialen Netzwerk einloggt, dann hat man das Gefühl, in einer geschlossenen Gemeinschaft zu sein, auch wenn man da halt einen Passwortzugang eingeben muss. Letztlich ist man aber dann doch in der Öffentlichkeit, weil halt Beiträge, die man da veröffentlicht hat, durch Dritte weitergegeben werden können, über Kanäle, die man dann nicht mehr kontrollieren kann. Und Inhalte können ja von meinen Freunden oder auch durch andere Dritte, die sie sehen, kopiert werden und dann wieder woanders auch veröffentlicht werden. Und da habe ich dann letztlich dann auch keine Kontrolle mehr, was dann mit denen passiert. Wenn sie aber in Umlauf sind, kann ich es nicht mehr zurückholen.
Denn das Netz vergisst nicht. Was einmal geschrieben und verschickt wurde, wird auf unzähligen Rechnern zwischengespeichert. Hier schlummern die Daten oft jahrelang, bevor sie erneut wieder ins Netz gelangen. Psychologen weisen darauf hin, dass schon harmlose Formen des Cybermobbings für die Opfer traumatisch sein können. Nathalie Bourgeon hat in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz in Wiesbaden regelmäßig Kontakt mit traumatisierten Jugendlichen. Auswirkungen von Cybermobbing können sich so äußern.
Niedergeschlagenheit, sozialer Rückzug, vielleicht auch psychosomatische Beschwerden im Sinne von Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, eine gewisse Antriebslosigkeit und einfach, dass auch viel Fröhlichkeit verloren geht. Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn Kinder viel mehr Zeit als üblich am Computer verbringen, wenn man feststellt, dass die Stimmung schlechter wird, dass es vielleicht zu einem Leistungsabfall in der Schule kommt, dass bei Kindern, die vorher grundsätzlich erstmal gerne in die Schule gegangen sind und da wenig Probleme hatten, dass sich da mehr und mehr irgendwie Probleme einstellen, dann sollte man immer hellhörig werden.
Doch in der digitalen Welt wird nicht nur beschimpft und gelästert, wie bei Lisa. Es finden sich häufig auch Fotomontagen, die die Gesichter der Opfer auf Tierkörpern zeigen oder auf Körpern von Pornodarstellern. Solche Fotos werden dann auf den persönlichen Profilseiten negativ kommentiert und an andere verschickt. Bei SchülerVZ beispielsweise gibt es derzeit mehr als 200 Millionen hochgeladene Fotos. Damit lässt sich viel Unsinn anstellen, wie dieses Mädchen erzählt, das gerne anonym bleiben möchte.
Ich habe eine Klassenkameradin in der Klasse gehabt, die wurde fotografiert von einem Klassenkameraden von mir, wie sie im Sportunterricht in Unterwäsche dastand. Und zwei Tage später hatten Freunde von mir von einer ganz anderen Schule das auch auf dem Handy und dann hieß es dann, ja, der hat es halt rumgeschickt.
Die Cybermobber bedienen sich einer Vielzahl digitaler Mittel. Von SMS über E-Mail, Einträge auf virtuellen Pinnwänden bis hin zum Anlegen gefälschter Profile. Doch kann man sich dagegen überhaupt schützen? Der Fachberater und Medienpädagoge Günther Steppich sagt nein.
Schützen kann man sich eigentlich gar nicht. Das sind ja oft wirklich Kleinigkeiten, dass man einmal was Blödes gesagt hat oder was vermeintlich Blödes oder jemand meint, dass man im Unterricht mit irgendeiner Meldung geschleimt hat und dann kriegt man dann irgendwelche Vorwürfe gemacht. Also schützen kann man sich nicht wirklich. Also was wirklich schützt, ist ein gesundes Selbstvertrauen. Dass man, wenn man gewöhnt ist, auf dumme Sprüche mit einer passenden Retourkutsche zu reagieren, dann hat man das oft im Keim erstickt. Wenn man aber relativ sensibel und dünnhäutig ist und dann vielleicht auch ein Tränchen drückt, wenn mal irgendein blöder Spruch kommt, dann werden natürlich Mobber noch motiviert, dann in diese Wunde noch ordentlich reinzustochern.
Ich nehme das jetzt auch nicht so zu Herzen. Also ich stehe da drüber, sage ich mal, weil ich denke, die Leute, die da hinschreiben, dann kann man das einfach nicht ernst nehmen, die Leute, die da sowas hinschreiben, weil wenn man es einem nicht ins Gesicht sagt, dann ist es auch nicht ernst zu nehmen.
So abgeklärt wie Lisa reagieren allerdings nicht alle, die Opfer von Cybermobbing-Attacken sind. Lisa hatte das Glück, dass ein großer Teil ihrer Freunde in dieser Situation zu ihr gehalten und positive Dinge über sie ins Netz geschrieben hat. Sie und ihre Freundinnen haben sich positioniert, haben Stellung bezogen, sich gewehrt. Sie haben es genau richtig gemacht, sagt Günther Steppich. Denn wer Opfer ist, sollte die digitale Quälerei nicht einfach nur wegklicken. Davor waren sowohl Psychologen als auch Medienpädagogen.
Das Allerwichtigste ist, dass man Mobbing nicht erduldet. Ich kenne keinen einzigen Mobbingfall, der sich einfach so von selbst in nichts aufgelöst hat, sondern man muss dagegen vorgehen. Und je länger man das einfach erduldet und denkt, na, dann lassen die mich schon in Ruhe, desto schlimmer wird es. Also man muss sofort aktiv werden. Und wenn man keine Freunde in der Klasse hat, die einen unterstützen, muss man sich an Erwachsene wenden, an die Eltern, an Lehrer und gegen die Täter sofort vorgehen. Und je früher, desto besser. Weil die Konsequenzen für die Täter natürlich auch weniger dramatisch sind, wenn das direkt im Keim erstickt wird, als wenn das über Monate gelaufen ist und dann auf einmal wird ein Riesenfass aufgemacht.
Rein rechtlich gesehen ist Mobbing übrigens kein Strafbestand. Nötigung, Drohung oder Erpressung stellen allerdings strafbare Handlungen dar. Sofern ein Täter oder eine Täterin schon strafmündig ist. Im Umgang mit Cybermobbing werden auch bei Eltern und Lehrern häufig Unsicherheiten sichtbar. Das liegt vielleicht daran, dass die Bedrohung zwar bei den Jugendlichen angekommen ist, viele Eltern, Pädagogen und auch Politiker bislang aber gar nicht oder nicht ausreichend reagieren. Aufklärung der Schüler und auch der Eltern ist nach Meinung des Medienpädagogen Günther Steppich die einzige Möglichkeit, den digitalen Quälereien im Netz auf Dauer zu begegnen. Denn nur wer informiert ist, kann sich auch schützen.
Also im Prinzip muss man ganz klar sagen, jede Schule ist selbstverantwortlich. Eigentlich müsste an jeder Schule mindestens eine Lehrkraft sein, die sich richtig gut mit dem Thema auskennt und dann an der Schule dieses Wissen multipliziert. Und die Konzepte dazu gibt es. Die sind auch in anderen Bundesländern schon recht erfolgreich umgesetzt worden. Aber in Hessen sind wir bisher noch bei den Ideen und bei der Umsetzung hapert es vor allem an den Ressourcen.
Deswegen ist Aufklärung alles. Angebote im Netz gibt es genug. Beispielsweise clicksafe.de. Auch die Plattform SchülerVZ bietet Hilfe an, im Gegensatz zu Facebook und anderen. Bei SchülerVZ kümmert sich täglich ein Team aus 6 Medienpädagogen um das Thema Cybermobbing. Sie bitten, Cybermobbing-Übergriffe zu melden. Hier beginnt dann die Suche nach dem Täter. Doch das Thema muss in den Alltag einfließen, damit Betroffene nicht alleingelassen sind im Umgang mit der virtuellen Belästigung. Dass Prävention an Schulen ernster genommen werden muss, das wünscht sich auch die 15-jährige Lisa. Denn nach den Cybermobbing-Attacken fühlte sie sich von ihrer Schule nicht ausreichend unterstützt. Und das darf einfach nicht passieren.
Meine Lehrer, denen habe ich das erzählt, meiner Klassenlehrerin, die hat sich dann an die Schule gewendet. Da gibt es anscheinend bei uns auch so einen Lehrerausschuss, der sich darum kümmert. Und der meinte, man kann nicht viel machen, einfach eine Anzeige gegen Unbekannt. Also ich habe gehört, dass an anderen Schulen da viel mehr schon gegen gemacht wird. Bei uns wird da leider nicht viel gegen gemacht. Also jetzt kam ein Brief vom Schulleiter, wo es aber nicht speziell um das Internet ging, sondern auch um viele andere Sachen. Ich würde halt mir wünschen, dass unsere Schule da noch mehr gegen unternimmt irgendwie.